Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Seit 3 Wochen strömt im Golf von Mexiko Öl ins Meer. Die Erdölplattform Deepwater Horizon ist explodiert und gesunken. 11 Arbeiter sind ums Leben gekommen. Millionen Liter Öl treiben das Teppich auf dem Meer, bedrohen die Küste, den Fischbestand, die Tierwelt. Wie hat es zu so einem Unglück kommen? Und warum macht die Erdölbranche immer wieder Schlagzeilen mit so schweren Unfällen? Braucht es neue ethische Standards? Oder muss man einfach damit leben, solange die Wirtschaft und mit mir alle Öl brauchen? Wir diskutieren heute im Doppelpunkt-Forum die Ölpest und die Folgen. Gesprächsleiter ist der Felix Münger.
Und wir haben 3 Gäste in der Runde, und zwar der Kaspar Schuler. Er ist Leiter Klima und Energie von Greenpeace Schweiz. Und er sagt, die Katastrophe zeige einmal mehr, dass die Erdölindustrie ihre Geschäfte auf Kosten von Natur und Umwelt betreibe. Der 2. in der Runde ist der Christoph Stückelberger. Er ist Ethikprofessor an der Uni Basel und Direktor von globeethics.net. Das ist ein globales Netzwerk, das sich für internationale Ethikstandards einsetzt. Und das hat den Hauptsitz in Genf. Und der Christoph Stückelberger sagt, die aktuellen Risikoberechnungen von der Erdölbranche langen nicht. Es brauche neue Standards. Und der 3. in der Runde ist der Rolf Hartl. Er ist Geschäftsführer von der Erdölvereinigung. Das ist der Branchenverband von der Erdölindustrie in der Schweiz. Und er sagt, tragisch sei der aktuelle Fall im Golf von Mexiko, weil eben BP ein Erdölunternehmen sei, wo in den letzten Jahren stark auf Ökologie und technische Verbesserungen gesetzt hat. Selbstverständlich haben wir auch den betroffenen Erdölkonzern BP eingeladen, also der Konzern, der die Erdölplattform dort betreibt. Wir haben allerdings eine Absage bekommen von der Niederlassung von dem Weltkonzern in der Schweiz. Der BP schreibt, wir bedauere nicht persönlich anwesend zu sein. Wir bringen aber der Gesprächsrunde keinen Mehrwert, weil wir eben als BP in der Schweiz ja nicht selber vor Ort sind. Noch immer läuft Öl aus, auch in dem Moment. Man redet von etwa 800'000 Liter pro Tag. Rolf Hartl, Geschäftsführer von der Erdölvereinigung. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an das denken, was jetzt im Moment im Golf passiert?
Also als erstes, wo das passiert ist, habe ich an die Toten gedacht. Die 11 Toten, die da bei dieser Explosion ums Leben gekommen sind. Und relativ rasch nachher habe ich gesehen, dass der Unfall uns in der Industrie, aber auch in der Öffentlichkeit noch sehr, sehr lang wird beschäftigen. Nicht nur, wenn es darum geht, die Ursachen zu erforschen, sondern natürlich auch bezüglich der Konsequenzen, die man daraus wird ziehen und insbesondere natürlich auch die Folgerungen, die die Amerikaner werden müssen ziehen in Bezug auf Erdölförderung, vor allem eben im Meer.
Über Konsequenzen möchten wir reden. Kaspar Schuler von Greenpeace Schweiz. Was haben Sie gedacht, wo die Explosion passiert ist mit 11 Toten am 20. April und dann die Plattform gesunken ist?
Wo es passiert ist, wo die Explosion passiert ist und das gigantische Feuer durch die Medien gegangen ist auf dieser Plattform, habe ich immer darauf gewartet, dass jemand sagt, es trete kein Öl aus und es sei irgendwie mit einem Ölleck zu tun. Und das hat es am Anfang auch hat so ausgesehen, hat man gemeint, es sei so. Auch BP hat gesagt, es trete kein Öl aus. Und dann, sogar 2 Tage nachher noch, und nachher ist dann eben rausgekommen, doch, es sind etwa 800 Tonnen pro Tag, 800'000 Liter. Und das macht unheimlich betroffen und traurig, weil man dann all die Bilder, die man kennt, wo man sich intensiv als Umweltschützer damit auseinandergesetzt hat, schon im Jahr 2002 bei der Katastrophe von der Prestige vor der Küste von Spanien. Das kommt einem dann alles wieder und man sieht es auf einem zukommen und das macht auch wütig. Es macht wütig, weil es mit der Sicherheitstechnik nicht klappt.
Wut haben Sie angesprochen, Sie haben Trauer angesprochen. Christoph Stückelberger, Direktor von globeethics.net. Was ist bei Ihnen zuvorderst? Welches Gefühl oder welche Gedanken?
Zuvorderst ist Betroffenheit. Warum haben die Sicherungen nicht funktioniert? Man hat das Gefühl, so ein Weltkonzern muss doch Szenarien haben für so eine Situation. Das kann ja nicht eine Überraschung sein. Warum hat das nicht funktioniert? Das Zweite ist die Frage von Mensch und Umwelt. Also einerseits natürlich an die Umwelt denkt, an Tiere, aber auch an die Menschen. Der Hartl hat es schon angesprochen. Und vielleicht kommen wir auch noch darauf, dass wir nicht nur von der Umwelt reden, so wichtig die ist, sondern auch von den Menschen. Nicht nur am Ort selber, sondern im grösseren ökonomischen Kontext, was allfällige Wirkungen sind. Aber die Emotion ist bei mir auch da. Und die Emotion ist auch für die Ethik ganz wichtig, ist eigentlich eine Triebfeder auch für nachher Kräfte zu mobilisieren, um etwas dagegen zu tun.
Was man muss tun und wie man die Kräfte noch sollte umlenken, die da allenfalls jetzt entstehen aufgrund von dem Eindruck über dieser Katastrophe, da reden wir auch im Laufe dieser Sendung noch. Wir kommen gerade zurück in die Runde. Unser USA-Korrespondent Max Ackermann war vor kurzem im Krisengebiet und ich konnte mit ihm vor der Sendung reden. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie denn im Moment die Situation vor Ort sei.
Es läuft immer noch Öl aus, und zwar gewaltig viel, etwa 800'000 Liter. BP hat aber gesagt, es könnte auch 10-mal so viel sein. Sicher ist, dass ein gewaltiger Ölteppich auf dem Meer schwimmt, etwa 100 auf 240 Meilen. Das wäre eine Fläche etwa 1,5-mal so gross wie die Schweiz. Nur ist Ölteppich vielleicht das falsche Wort. Es ist ja keine feste Fläche, sondern es ist eine Form wie, wenn einem ein Ei an den Boden fällt, also verzüttert und auch nicht immer gleich dick. Meistens ist das nur ein dünner Ölfilm, aber gleich, es ist eine ganz gewaltige Sauerei.
Bedroht ist die Südküste der US-Staaten Louisiana, Mississippi, Alabama bis Florida. Wie muss man sich die Küste konkret vorstellen, die jetzt da bedroht ist durch den Teppich?
Also wichtig ist, dass man weiss, dass es vor allem in Louisiana keine feste Küste gibt, also keine Sandstrände oder Felsküsten. Im Westen gegen Texas über und auch weiter östlich zu Mississippi, zu Alabama und zum Teil zu Florida, da hat es so feste Küsten. Aber das Delta, das ist so etwas wie ein Zwischending von Land und Wasser. Sumpfgebiet, Auenwälder, Mangrovensümpf, weite Gebiete, wo man gar nicht oder nur mit einem Propellerboot, wo ganz flach im Wasser liegt, ankommt. Und das macht eben eine Verschmutzung besonders schlimm, weil man kann das Gebiet dann kaum mehr putzen. Auf alle Fälle nicht mit klassischen Mitteln, also keine Trucks, die Sand abtragen oder Putzekippen, die einkönnt, gehen den Felsen säubern. Wenn das Delta-Gebiet mit Öl verdreckt ist, dann muss man es wahrscheinlich der Natur weitgehend selber überlassen und die Natur muss damit fertig werden. Und ob sie das kann, das ist eben fraglich. Vor allem Mangroven sind offenbar sehr, sehr empfindlich auf Öl.
Wenn also die Mangrovenwälder verschmutzt würden, wäre eine Säuberung sehr schwierig, sagen Sie. Was ist denn die ökologische Bedeutung von dem Küstenstreifen?
Ja, die ist riesig. Louisiana hat 40% von allen Feuchtgebieten der ganzen USA. Und es ist ein besonderbar heikles Ökosystem. Mangroven vertragen Öl ganz schlecht. Mangroven sind aber ein wichtiger Schutz gegen Wind und Wellen, gegen die Erosion. Und dann ist das Gebiet ein wichtiger Brutplatz für ganz viele Vögel. Seltene Schildkrotten leben da und vor allem ist es quasi die Kinderstube von Krebsen, Austern und von vielen Fischarten. Und die wiederum sind dann die wirtschaftliche Grundlage von Tausenden von Fischern und Austernzüchtern in diesem Gebiet.
BP und auch staatliche Stellen probieren schon seit längerem, das Öl, das da ausläuft, zu stoppen. Der Versuch, eine Glocke runterzulassen über das Leck auf etwa 1500 Meter unter dem Meeresspiegel, der ist gescheitert. Was kann man heute sagen, wie ist der Stand betreffend Stoppung von dem Öl?
Also eins von drei Lecks ist gestoppt, allerdings das kleinste, das hat praktisch keinen Einfluss auf die Ölmenge, die austritt. Dann haben sie es gesagt, der Versuch mit dieser riesen Glocke, eine 12 Meter hohe, 100 Tonnen schwere Stahlkonstruktion, ist vorläufig gescheitert, weil es hat Eis gegeben dort in dieser grossen Tiefe. Und die Idee wäre ja gewesen, dass man das Öl an der Quelle sozusagen abfangen will, dann kanalisieren und durch ein Rohr auf ein Schiff aufleiten. Und das hat eben bis jetzt nicht geklappt. Jetzt will man es nochmal probieren mit einer kleineren Konstruktion. In der Zwischenzeit an der Oberfläche probiert man schlimmstens zu verhindern, dass das Öl ans Land kommt. Man probiert das Öl zu verbrennen, mit wenig Erfolg bis jetzt. Man probiert das Öl chemisch aufzuspalten, aber das ist riskant, weil das auch wieder Umweltprobleme kann verursachen. Und so bleibt wenig anders, als mit Ölsperren probieren, den Ölteppich von besonders heiklen Gebieten wegzuhalten. Aber auch das ist schwierig, vor allem wenn die Wellen auf dem Meer aussen hoch sind.
Max Ackermann, wo Sie vor ein paar Tagen im Gebiet gewesen sind, sind Sie auch mit Fischern vor Ort unterwegs gewesen, also Vertreter von dieser Bevölkerung, die jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren getroffen wird von einer Katastrophe nach dem Wirbelsturm Katrina. Wie ist die Stimmung?
Die Stimmung hat ziemlich drastisch gekehrt. Am Anfang haben es viele Leute für mich erstaunlich locker genommen. Man muss wissen, dass Süd-Louisiana ja nicht nur ein Naturparadies ist und ein Arbeitsort für Fischer und Jäger, sondern es ist auch ein Industriegebiet. Da lebt man seit Jahrzehnten mit und von der Öl- und Gasindustrie, und die Partnerschaft, die habe gut funktioniert bis jetzt, haben viele Leute gesagt. Man muss halt ab und zu einen Rückschlag in Kauf nehmen. Aber inzwischen scheint der Schlag so heftig, dass viele Leute wirklich Angst haben um ihre Existenz. Und sie sind wütig. Wütig nicht nur auf BP, sondern eher noch mehr auf Washington, auf den Zentralstaat, auf Politiker, die sie zu wenig geschützt haben. Und es ist ja wirklich tragisch. Ich bin mit einem Fischer unterwegs gewesen, der vor 5 Jahren im Wirbelsturm Katrina 3 Boote und sein Haus verloren hat. Und jetzt könnte es wieder alles verlieren. Also das ist schon ganz extrem.
Sie haben gesagt, die Wut richtet sich auch gegen die Zentralregierung, gegen die Regierung von Barack Obama. Andererseits ist zu hören, dass er das ganz hoch auf seine Prioritätenliste gesetzt hat, das Öl zu stoppen im Golf. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie gut arbeitet die Regierung?
Am Anfang hat man recht lang gezögert, aber jetzt sieht es schon so aus, wenn Washington die Führung ziemlich resolut übernommen hat. Gerade heute ist die Sicherheitsministerin Napoletano wieder im Krisengebiet. Etwa 10'000 Leute sind an der Arbeit, 290 Schiffe sind unterwegs. Es werden fieberhaft Ölsperren gelegt und gleichzeitig werden auch erste Klagen von Fischern und Ersatzansprüchen behandelt. BP hat bis jetzt offenbar schon 350 Millionen Dollar ausgegeben. Politisch läuft auch einiges. Es gibt ein Moratorium für neue Offshore-Bewilligungen. BP und Transocean-Leute müssen sich heute im Parlament zu Hearings stellen. Ein Gesetz wird vorbereitet, um die Haftungssumme drastisch erhöhen. Es passiert also schon etwas, aber es ist ein heikles, fast auch ein peinliches Problem für die Obama-Administration. Der Präsident Obama hat vor kurzem erst bekannt gegeben, er wolle Offshore-Bohrungen ausweiten, und er hat damit konservative Politiker ködern, dass die für sein Klimaschutzgesetz stimmen. Und mit dem Deal, da steht er jetzt ziemlich neben den Schuhen. Und wenn die Verschmutzung noch lang weitergeht, dann könnte ihm das sehr stark schaden. Schon jetzt werden die Stimmen laut, die sagen, das werde im Präsident Obama sein Katrina.
Das sagt der Max Ackermann, Korrespondent von Schweizer Radio DRS in den USA, hier im Doppelpunkt Forum zur Ölpest. Ja, wenn man ihm jetzt so zugelassen hat, Max Ackermann, hat man schon den Eindruck gehabt von einer enormen Hilflosigkeit. So den Eindruck von der totalen Überforderung der Verantwortlichen. Rolf Hartl, täuscht der Eindruck?
Also ich glaube, man muss auch berücksichtigen oder man muss sehen, was da für ein wahnsinniger Effort im Moment gemacht wird. Also ich habe kürzlich eine Zahl gelesen von etwa 300 Schiffen, die da im Einsatz sind, von Tausenden und Abertausenden von Leuten, zum größten Teil auch Freiwilligen, die da im Einsatz sind und wo alles versuchen, in ihrem möglich alles versuchen, um die Katastrophen und den Ölaustritt jetzt einzudämmen und bereits auch an den Folgen auch arbeiten. Und von dort her gesehen glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass man das jetzt auf die leichte Schulter genommen hat. Man hat relativ rasch auch von der BP aus und von den beteiligten Ölgesellschaften hat man interveniert. Man hat alles Mögliche getan. Die ersten grossen Versuche mit dieser Glocke haben leider nicht zum Ziel geführt, aber ich gehe davon aus, und es gibt sehr viele Gründe dafür, dass BP da muss weitermachen. Ich gehe davon aus, dass man auch in den nächsten Tagen wird Aktionen und Aktivitäten sehen.
Also man sieht Aktionen, man sieht Aktivitäten und man ist nicht überfordert dabei. Bis jetzt hat ja eigentlich nichts zum Erfolg geführt, Rolf Hadl, Geschäftsführer von der Erdölvereinigung.
Also ich glaube nicht, dass wir da von einer Überforderung können reden oder müssen reden. Man hat einfach im Moment noch nicht das richtige Tool gefunden. Wahrscheinlich gibt es nicht einfach eine Massnahme, sondern eine Kombination von mehreren Massnahmen. Es geht darum, einfangen, absaugen, abbrennen und zerstäuben. Das sind so etwa die Strategien.
Also zerstäuben, das wäre mit Chemie denn?
Mit Chemie, die schweren Fraktionen da in einem gewissen Sinn zu leichteren zu machen. Und man wird jetzt natürlich versuchen, dass auf dieser Linie weiterzugehen. Aber ich bin auch kein Prophet. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, in wie vielen Tagen oder Wochen dass das Loch gestopft werden kann.
Kaspar Schuler, Leiter Klima und Energie von Greenpeace Schweiz. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen tief geschnufft, wo der Rolf Hartl geredet hat.
Außerordentlich tief. Nein, es ist doch nicht so, dass die 300 Schiffe zum Beispiel, die jetzt hier draußen sind und die Tausende von Leuten, die jetzt aufräumen und Sperren errichten, dass die das machen, was wirklich Sache gewesen wäre. Sache ist, dass wir hunderte von Ölplattformen im Offshore-Bereich bereits haben.
Also Offshore heisst eben im Meer, im Ozean.
Genau.
Im aktuellen Fall ist das 84 Kilometer von der Küste entfernt, wo man also jetzt auf 1500 Meter runterbohrt. Und von denen gibt es ganz einen Haufen,
sagen Sie. Es sind allein 400, die in der Nordsee stehen. Es ist die Bohrung, die man da gemacht hat, bei der Deepwater Horizon, es ist nicht die erste Tiefseebohrung gewesen, und es ist auch nicht die tiefste Bohrung, wo bisher gemacht worden ist. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt leider gerade dumm gelaufen, es ist genau am extremsten Ort passiert.
Ja, das hat der Rolf nicht gesagt.
Nein. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo die erste Sicherheitslogik, nämlich die berühmte Blowout-Preventor-Ventil, also die Ventil, die verhindern sollte, dass Öl, wenn die Leitung birst, kaputt geht, dass das Öl einfach ins Meer geht, wenn die nicht dünnt, oder? Dann muss BP kommen und sagen, wir fangen jetzt an, eine Abzugglocke zu schweissen. Die Abzugglocke hat es nicht gegeben. Die Abzugglockentechnik ist in dieser Tiefe nicht getestet, nicht ausprobiert. Man hat nicht gewusst, dass die ganze Kristallbildung eines der grossen Probleme könnte sein. Also sie tastet sich jetzt sukzessive in die Lösung ihnen vor. Und das bei einem Konzern, der hunderte von Milliarden schwer ist, der früher noch Beyond Petroleum geheissen hat, also sich auf die Fahne geschrieben hat, bis vor kurzem sie gehen über das Erdöl aus. Das haben sie in der Zwischenzeit wieder zurückgenommen. Das ist wirklich das Drama. Es ist nicht so, dass sie wissen, wie sie das Problem stoppen wollen.
Also Sie würden sagen, da sind Risiken ignoriert worden. Risiken, die man eben gerade bei dem Offshore-Drilling eigentlich zuerst in den Griff bekommen müsste, bevor man überhaupt das betreibt. Christoph Stückelberger, werden Risiken ignoriert, da systematisch beim Bohren in der Tiefsee?
Ich glaube, man kann sagen, kurzfristig wird sicher jetzt viel gemacht. Aber mein Problem ist auch, dass die Vorbereitung, die langfristig und die Risikoabschätzung ungenügend ist. Es wird sehr viel gemacht. Es wird sehr viel, ich meine, Risiken ist in dem, im Extracting Industries, in der,
also was wird gemacht, viel?
Ich meine, das ist in der ganzen Technologieentwicklung, in der Strategieentwicklung, aber ich glaube, man kann auch zugestehen, BP hat in den letzten 10 Jahren sehr viel gemacht. Aber ich würde trotzdem auch zustimmen, Herr Schuler, es ist zu wenig. Und zwar warum? Weil die Fälle, die jetzt auftreten, die müssen wir sagen, die könnten doch eigentlich vorhersehbar sein. Aber das Zweite ist, und ich glaube, das ist etwas, wo man eben bei der ganzen Technologiegläubigkeit auch übersieht, es ist immer der Mensch. Und die noch beste Technologie und Risikoabschätzung von der Technologie hat immer auch noch mit dem Mensch zu rechnen. Und darum wird es nie eine Situation geben, wo man rein technologische Lösungen haben können. Darum braucht Risikomanagement, Risikoabschätzung. Und ich sage immer auch den Studenten und auch den Managern, die ich berate, Ethik hat beim Risiko anzufangen. Ethik ist Risikomanagement im Wesentlichen.
Und, da und
dort, ja. Dort muss zugelegt werden, auch, dass man eben über den Mensch redet, als Faktor. Wenn man Tschernobyl nimmt, wenn man andere Faktoren, Katastrophen nimmt, ist immer ein Zusammenspiel von technologischen Problemen aber, oder Versagen oder aber auch wesentlich der Mensch.
Also Sie würden sagen, möglicherweise praktisch. Ist es der Mensch, der dahinter steht, also ein menschliches Versagen, dass es zu dieser Explosion
kommt? Es ist ein Zusammenspiel oder, von denen. Und das heisst, die Folgerung, wir kommen nachher noch auf die Lösung, aber die Folgerung ist, dass man sagt, wir müssen Technologien haben, die risikofreundlich sind, das heisst, wo das menschliche Versagen Platz hat. Wir haben neue Generationen, jede Generation kann wieder so Fehler machen.
Also man müsste zuerst solche Technologien entwickeln, bevor man überhaupt so weit rausgeht. Rolf Hartl, das ist doch ein happiger Vorwurf. Letztlich gehen die Ölfirmen irgendetwas machen, wo sie gerne nicht richtig können, die Risiken nachher beschränken können. Das ist eigentlich der Vorwurf, der jetzt vom Kaspar Schuler gekommen ist und auch vom Christoph Stückelberger.
Ja, ich glaube, der Vorwurf trifft klarerweise nicht zu. Und zwar einfach deshalb, weil Firmen wie BP oder auch andere börsenkotierte Erdölunternehmen, die erleiden, wie man jetzt in dem Fall sehen, einen massiven Schaden, einen Reputationsschaden. BP hat auch, BP-Aktien ist auch ein Loch oben runtergegangen. Wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck würde entstehen, dass sie es mit der Sicherheit nicht allzu genau nehmen. Aber ich würde jetzt sicher noch nicht den Stab über BP brechen. Dann an diesem Votum sind mehrere Gesellschaften beteiligt gewesen. Zusammengefasst kann man sagen, BP war der Besteller gewesen von dieser Bohrinsel. Wer da genau ein Versagen oder ein Verschulden trifft, das wird man erst in einiger Zeit können sehen. Aber jetzt bereits zu sagen, dass die Sicherheitsstandards nicht eingehalten worden sind, scheint mir also äußerst waghalsig zu sein. Und zwar auch deshalb, weil, wie der Herr Schuler richtig gesagt hat, wir bewegen uns da auch technologisch nicht in absolut verrückten Gebieten. Also die Wassertiefe ist 1500 Meter. Selbstverständlich hat die Deepwater Horizon nicht nur ein Sicherheitssystem gehabt, sondern mehrere. Also, wie man so schön in der Fachsprache sagt, das ist alles redundant gewesen. Und trotzdem ist es zu dem Ereignis gekommen. Und mich erinnert einfach das auch ein bisschen an Flugzeugunglück. Nach jedem Flugzeugunglück tut man das Sicherheitssystem verbessern und trotzdem passieren solche Systemfehler, wo eventuell, das wird man in der Zukunft sehen, vielleicht auch menschliche Faktoren, menschliche Ursachen gehabt haben, aber es kann natürlich auch schlicht und einfach höhere technische Gewalt sein, die da ebenfalls mitgespielt haben, oder alle Faktoren miteinander.
Also Sie würden sagen, es wäre jetzt falsch, den Erdölkonzern da voreilig einen Vorwurf zu machen. Wie gesagt, Sie haben gesagt, es seien mehrere Beteiligte, also BP, vielleicht einfach noch zur Erklärung, die hat die Plattform geleaset, also gemietet, und zwar von der Transocean, das ist eine auch ein internationaler Konzern, der in der Schweiz wiederum den Hauptsitz hat. Und dann ist auch noch Halliburton ist da noch beteiligt, der zuständig wäre für das Verschliessen vom Loch und vielleicht auch noch andere Konzerne.
Und eine vierte Gesellschaft auch noch.
Und eine vierte auch noch und vielleicht auch noch eine fünfte. Aber das sind jetzt verschiedene Zuständigkeiten, die man jetzt an dem Tisch wahrscheinlich nicht klären können. Das ist jetzt auch Juristenfutter. Aber Sie würden doch sagen, die Konzerne haben keinen Fehler gemacht. Also mindestens kann man das so nicht sagen. Christoph Stückelberger.
Nein, das kann man nicht beurteilen.
Also, was wollten Sie denn sagen?
Nein, ich habe gesagt, es ist zu früh, da jetzt schon über Schuld und Unschuld zu richten. Oder? Ja. Also auch ein Konzern wie BP, ein Weltkonzern, sollte auch in Genuss kommen, in Genuss in Anführungs- und Schlusszeichen.
Aber wir dürfen jetzt auch nicht Schuldzuweisung machen, gerade im Moment. Da bin ich mit Ihnen einverstanden. Ethik heisst da nicht einfach Schuld zuschießen, das ist der schwarze Peter, sondern
wir sind ja von der Risiko ausgegangen.
System zu analysieren, oder? Und das heisst, dass eben die Arbeitsteilung mit diesen vielen Beteiligten, das ist selbstverständlich, das ist in einer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft nicht anders möglich, dass es ganz verschiedenste Akteure gibt. Sonst kommen wir zurück auf irgendeine kleinräumige Wirtschaft, was auch gut ist, aber was in einer globalisierten Welt allein nicht längt, oder? Wir brauchen die hohe Arbeitsteilung, aber das erhöht natürlich massiv die Verantwortung von der Kooperation. Und was man jetzt im Konsumbereich zum Beispiel entwickelt, dass man zurückgeht in der ethischen Verantwortung in der Value Chain, also in der Produktions-, also vom Baumwolleproduzent über Textil- und Verarbeitungsfirma bis zum, oder? Ist eigentlich natürlich in so hochkomplexen Gebieten wie Erdöl- und Erdgasförderung noch komplexer, aber ist natürlich notwendig. Also das Zusammenspiel und Verantwortung ist das Problem. Wir wollen das immer reduzieren dann auf ein paar wenige Versäger, aber
also aber Christoph Stöckelberger, schlussendlich muss ja das Risiko irgendjemand tragen.
Genau.
Und wer kann es denn tragen?
Genau.
Das ist ganz, das ist wirklich die zentrale Frage. Und ob es am Schluss vier sind, oder ob es nur einen ist, das ist, wenn man von außen schaut, letztlich weniger relevant. Der erste wichtige Punkt ist, das ist keine echte Entschädigung überhaupt möglich. Was jemals wird entschädigt werden, sind harte Schäden am menschlichen Tun. Also wenn es in der Fischerei Schäden gibt, wenn es im Tourismus Schäden gibt und wenn die Armee oder der Staat anstelle von BP oder wem immer konkret aufgeräumt hat, das kann man entschädigen. Was nie wird entschädigt werden, ist das Tierleid, ist der Schaden am Ökosystem, weil das direkt für den Menschen nicht bezifferbar ist. Und auch ganz viel seelisches Leid, das bei den Leuten, den Fischern etc. passiert, das wird auch nicht entschädigt. Und dann, was das Problem hinten dran ist, dass die Konzerne, wir haben das bei der berühmten Katastrophe von Exxon Valdez gesehen, vor 20 Jahren, die Konzerne tun über Jahre hinweg alle Verantwortung auch noch probieren abzuschüffeln. Der Konzern Exxon, der grösste Erdölkonzern, hat 1989 die Katastrophe von dem Tanker Exxon Valdez verantwortet. Und ist
das war also 1989?
Vor 20 Jahren. Und ist erst jetzt, nach vier Berufungen, im letzten Jahr endlich zu einem Schaden, wo noch sechsmal tiefer können abhandeln, verurteilt wurde. Und das ist wirklich spannend, oder?
Also das ist jetzt der Fehl.
Die Verantwortungsgeschichte,
die man jetzt gross postuliert, auch von der BP, die müssen wir nachher in den Historien anschauen, wie lange das es geht, bis sie dann wirklich genagelt werden.
Rolf Hartl, also das ist, da muss ich kurz richtigstellen. Also Exxon hat nach der Tankerkatastrophe der gesamte Schaden trägt 4 Milliarden US-Dollar. Was der Herr Schuler da erwähnt hat, ist die Busse gewesen, die sie zusätzlich hätten müssen tragen. Und effektiv im Verlauf der Jahre ist man zum Schluss gekommen, dass das Verschulden von der Firma weniger groß war, als am Anfang gedacht. Aber da ist also der letzte Cent ist von Exxon beglichen worden in Bezug auf die Begleichung vom direkten und vom indirekten Schaden.
Gut, lassen wir das einmal kurz stehen. Das ist das Doppelpunkt Forum zum Thema Ölpest im Golf von Mexiko. Die aktuelle Katastrophe ist längst nicht die erste. Die Liste der Tankerunfälle und der Unfälle mit den Ölplattformen ist lang. Schauen wir mal zurück auf eine Auswahl von besonders grossen solchen Zwischenfällen.
März 1978. Die Amoco Cadiz läuft vor der Küste der Bretagne auf Grund. Über 220.000 Tonnen Öl fließen ins Meer. 3. Juni 1979. Im Golf von Mexiko explodiert die Bohrinsel Ixtox Uno. Rund 1 Million Tonnen Rohöl laufen aus. 24. März 1989. Vor Alaska strandet der amerikanische Öltanker Exxon Valdez. 45.000 Tonnen Öl verschmutzen ein Naturschutzgebiet vor der Küste. Januar 1991. Während des Golfkriegs fließen rund 1 Million Tonnen Öl in den Persischen Golf und verursachen eine der bislang größten Umweltkatastrophen der Geschichte. Dezember 1992. Ein griechischer Tanker läuft bei der Einfahrt in den nordspanischen Hafen La Coruña auf felsigen Grund und bricht auseinander. Über 80.000 Tonnen Öl fließen ins Meer. 16. Februar 1996. Vor der Südwestküste von Wales läuft der Tanker Sea Empress auf Grund. 70.000 Tonnen Öl laufen aus. Mehr als 25.000 Seevögel sterben. November 2002. Vor der Küste von Nordwestspanien gerät der auf den Bahamas registrierte Tanker Prestige in Seenot. Über 60.000 Tonnen Öl verpesten die spanische und die französische Küste.
20. April 2010. Im Golf von Mexiko explodiert die Bohrinsel Deepwater Horizon des britischen Energiekonzerns BP. Das auslaufende Öl bedroht die Südküste der USA.
Das also ein Rückblick auf Ölunfälle in der Vergangenheit hier im Doppelpunkt Forum auf der RS1 zum Thema Ölpest im Golf von Mexiko. Christoph Stückelberger, Direktor von GlobeEthics.net, einem Netzwerk, das sich mit internationalen Standards zum Wirtschaften unter anderem auseinandersetzt. Warum passiert kein Lerneffekt? Warum gibt es immer wieder solche Unfälle?
Die Ursachen sind immer wieder anders. Aber wie ich vorhin gesagt habe, es geht um den menschlichen Faktor, dass wir Technologien haben müssen, dass wir Wirtschaftsformen müssen haben müssen, die fehlerfreundlich sind. Das heisst, die damit rechnen, dass wir Fehler machen. Ob wir jetzt falsches Management oder ungenügendes Management haben oder technologisch oder wo auch immer. Oder wenn wir auf einer Plattform sind. Das ist das eine. Ich glaube aber, dass wir dem Gegensteuern geben können. Wir können Standards setzen, wir können Gesetze erlassen. Wir haben eine ganze Palette von freiwilligen Massnahmen. BP hat so Massnahmen unterschrieben. Codes of Conduct, Verhaltenskodex, hat internationale Standard-Transparenzinitiativen und so weiter. Da gibt es Standards, aber die längen nicht. Und da braucht es letztlich ökonomische Faktoren, die helfen, dem Menschen richtig zu handeln.
Wer soll denn die festlegen?
Zum Beispiel, letztlich sind es gesetzliche, zum Beispiel das Haftungsrecht. Haftungsrecht, wir haben es auch im Beitrag vom US-Korrespondenten gehört, meine ich, ist klar ein wichtiges Instrument. Haftungssummen erhöhen, aber was heisst das? Das heisst, Erdölproduktion wird teurer. Wir als Konsumenten müssen auch bereit sein, halt 3 Franken für einen Liter Benzin zu zahlen. Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, der Liter Benzin müsste 4 Franken kosten. Ich habe damals als Redakteur vom Zürcher Kielerbot aufs Dach bekommen, aber ich stand immer noch dazu. Das heisst, die Kosten müssen eben erhöht werden.
Sie haben gesagt, Christoph Stückelberger, bleiben wir doch mal bei dem Punkt. Es braucht andere Gesetze, es braucht andere Standards. Wer soll denn die festlegen? Wir haben vorher gehört vom Rolf Adel, das sind internationale Konzerne. Also müsste da zum Beispiel die UNO einspringen oder soll das die OPEC machen? Mhm. Wer wäre da möglich? Rolf Adel, Geschäftsführer von der Erdölvereinigung.
Also ich glaube, man sollte sich keine Sonde in die Augen streuen. Im Bereich von der Energiegewinnung, und da reden wir immer von sehr anspruchsvoller Grosstechnologie, können Unfälle schlicht und einfach nicht vermieden werden. Und für mich viel mehr entscheidend ist, wie sieht eigentlich die Lernkurve von den Energieunternehmen aus? Und da leben wir sicher nicht in der schlechtesten von allen Welten. Beispielsweise Tankerunfälle. In den 70er Jahren noch hat es pro Jahr etwa 24, 25 Tankerhavarien gegeben mit bedeutendem Ölaustritt. Und das ist sukzessive oben runtergekommen auf jetzt aktuell noch etwa 5, sind es etwa 5 Havarien. Also die Firmen und auch die Erdölbranche ist also durchaus lernfähig. Im zweiten Punkt bin ich also mit dem Herrn Stückelberger voll einverstanden. Ich glaube, die Standards und der Rahmen, der muss gesetzt werden.
Wer denn?
Von den Staaten in erster Linie. Natürlich auch von den Gesellschaften, die können ihr Know-how einbringen, die können auch freiwillig etwas machen. Aber letztlich muss der Staat, in dem Fall jetzt die USA, muss sagen, unter welchen technischen Bedingungen will er das Bohren an der Südküste erlauben.
Also ich würde sagen, die bestehende Bestimmungen, der Christoph Stückelberger hat ja gesagt, es gäbe die zum Teil schon, die würden Sie sagen, Rolf Hartl, die langen nicht.
Ich sage nicht, dass sie nicht langen. Ich sage einfach, die Karten sind klar verteilt. Der Staat muss den Rahmen setzen, weil die einzelnen Ölunternehmen in dem Fall, die einen werden vielleicht freiwillig mehr machen, die anderen vielleicht etwas weniger machen. Aber wenn man einen gemeinsamen Standard über alle schaffen will, dann braucht es den Staat. Und das Problem aus meiner Sicht jetzt, gerade im Fall von Amerika, ist eben das, dass es auch einen politischen Willen gibt in Washington, die Erdölförderung in dem Golf von Mexiko anzutreiben, anzukurbeln unter dem Stichwort, wir wollen unsere Importabhängigkeit von den Scheichs verringern. Also da gibt es auch einen Zielkonflikt.
Also Kaspar Schuler von Greenpeace, da könnte man ja sagen, eigentlich hat das ganze Unglück etwas Positives. Jetzt kommt richtig Schwung drin, sogar die Erdölvereinigung fordert jetzt stärkere, strengere Gesetze. Das ist eigentlich das Beste, was Ihnen als Umweltschützer passieren kann. Ja, da haben Sie schon gesagt, Rolf Hartl. So
ich habe gesagt, der Rahmen muss den Staat setzen.
Gut, also. Das Bittere ist, dass erstens erhöhte Sicherheitsstandards nur dann kommen, wenn ganz schlimme Katastrophen passieren. Der Herr Hartl hat auf eine Schiffskatastrophe hingewiesen. Wir haben es ja vorher auch gehört in diesem Einspieler, wie viele Schiffskatastrophen das es gebraucht hat, bis erst vor ganz wenigen Jahren die doppelwandigen Tanker endlich zum Standard geworden sind. Und erst ab diesem Jahr, ab dem Jahr 2010, ist der Standard einigermaßen Realität. Obwohl wir seit Jahrzehnten schwere, schlimmste Ölkatastrophen wegen Tankerunglück haben. Das Problem ist dann noch, dass die Ölbohrplattformen leider nicht international geregelt sind, im Gegensatz zu den Schiffsstandards. Und es genauso ist, wie es Herr Hartl sagt, dass man nämlich, wenn man als, ich sage es jetzt, exportiert, also Erdölkonzern, wie zum Beispiel Exxon, noch in einem Land ist, wo man sehr viel Lobbydruck kann ausüben, dann hat das Land, die USA, die schlechteren Standards zum Thema Ölbohrplattformen als die Nordseestaaten rund um die Nordsee in Europa untereinander ausgehandelt.
Wer tut denn bei den Schiffen, wo Sie sagen, das sind internationale Standards, zum Beispiel die Doppelwandigkeit der Tanker, wer hat denn das festgelegt? Ja,
da gibt es die sogenannte IMO, das ist eine internationale Schifffahrts-Standard-Organisation, die, glaube ich, in Genf zuhause ist und wo solche Standards festsetzt. Aber gerade bei den Plattformen haben wir es immer noch nicht geschafft. Und auch gerade dort muss man schlichtweg feststellen, dass die Erdölkonzerne viel lieber mit einzelnen Staaten verhandeln zum Thema Standards, als mit internationalen Gremien, weil sie eben dann die Staaten noch gegeneinander ausspielen und können Druck ausüben.
Christoph Stöckerberger, wir sind beim Thema internationale Regelungen für Ölbohrplattformen. Die sind jetzt da gefordert. Wer soll das übernehmen? Der Rolf Hartl hat gefunden, vorher, das könnten die Staaten machen, so wie ich ihn verstanden habe. Kaspar Schuler sagt, lieber international, so wie der Tanker.
Es braucht wie beides, sehen Sie das? Eine Haftpflichtregelung ist in der Regel national zum Beispiel, aber es braucht selbstverständlich internationale Standards. Technisch, wie das in allen Bereichen ist, von der Schraubengrösse, ich weiss nicht was, das ist heute absolut gefordert, denn sonst kann man nicht international arbeiten. Und es gibt freiwillige Vereinbarungen, aber die länger nicht, die sind vorbereitend für internationale staatliche. Und ich werde auf einen Punkt noch hinweisen, der auch schon genannt worden ist. Ein grosses Problem, um staatliche Regelungen, nationale und internationale, zu erreichen, ist natürlich auch die Korruption. Die ist im Erdölbereich ein sensibler Bereich, weil es eben gerade um staatliche Bewilligungen geht. Und darum zum Beispiel die Initiative, Transparenzinitiative im Öl- und Gasbereich, wo publish what you pay, also man soll zahlen, man soll öffentlich machen, was man
zahlt. Das ist eine Initiative, die Sie unterstützen.
Unter anderem ist es von Transparency International mit Ethik, aber mit der Branche selber erarbeitet worden. Die Branche hat dort eingewilligt, aber das muss jetzt in internationales Recht überführt werden.
Also ich glaube, da ist immerhin an dem Punkt Einigkeit am Tisch. In Sachen Gesetzgebung ist da offenbar Nachholbedarf. Ich möchte die Diskussion gerne auftun und Ihnen die Heime, die uns zulassen, die Gelegenheit geben, anzuläuten, Ihre Meinung zu sagen, vielleicht eine Frage stellen, wer trägt die Verantwortung, was muss jetzt passieren, Leute, ja auf Telefonnummer 0848 440 222, 0848 440 222 und Entschuldigung, und wenn Sie vom Festnetz anrufen, dann machen Sie uns eine besonders grosse Freude, dann verstehen wir Sie nämlich auch besser, wenn Sie vom Handy anrufen, 0848 440 222. Was bedeutet denn die Katastrophe jetzt für das Unternehmen BP, Rolf Hartl, was haben Sie das Gefühl? BP hat ja gesagt, man will die Verantwortung übernehmen, hat auch schon 350 Millionen Dollar, habe ich gelesen, jetzt in die Bekämpfung, in die Behebung von diesen Schäden reingebuttert. US-Ölanalysten sagen, das wird 13 Milliarden Dollar teuer. Kann das ein Unternehmen tragen?
Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir ja die Angst vor den grossen Zahlen im Zug von der Finanzkrise ein bisschen verloren, also insofern jagt uns die angeblichen 13 Milliarden wahrscheinlich eben auch nicht vom Sockel. Jetzt muss man natürlich sehen, dass selbst für einen Konzern wie BP das natürlich ein sehr grosser Betrag ist, aber wenn man die finanzielle Kraft von BP anschaut, dann nachher wird wird selbst so eine Summe getragen werden können. Ich sehe eher das Problem, je nach weiterem Verlauf von dieser Katastrophe, sehe ich das Problem allenfalls bei der Reputation von BP. Und die Reputation tut sich natürlich dann eben auch im Aktienkurs auswirken. Das ist bereits jetzt geschehen. Und das könnte natürlich dazu führen, wenn man sich also ganz, wenn man das schlimmste Szenario sich vorstellt, oder, dass die Firma so dermaßen an Wert verliert, oder, dass sie dann fast noch zu einem Übernahmekandidat könnte werden. Also es gibt Image. Wirtschaftliche, mhm. Es gibt sehr klar natürlich heute die Möglichkeit, ich sage nicht, dass das wird so realisiert werden, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, oder, dass das für die Struktur von BP könnte, oder für BP als Firma könnte negative Langzeitfolgen haben.
Wegen dem Image vor allem, sagen Sie. Jetzt, wenn man anschaut, Exxon Valdez, 1989, der Unfall von Alaska ist schon mehrfach genannt worden. Exxon Mobil, Besitzer von dem Schiff. Die sind nach wie vor im Geschäft in den USA, Kaspar Schuler. Wie schätzen Sie das ein? Also, wie lang ist denn auch das Gedächtnis von der Öffentlichkeit so einem Konzern gegenüber?
Das Gedächtnis ist relativ gut. Die Abhängigkeit vom Erdöl ist auf der anderen Seite hundertprozentig und gigantisch. Also von dem her werden die Leute in der Kürze an irgendeiner Tankstelle, bei welchem Konzern die Katastrophe passiert ist, wieder tanken gehen. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Also ist das Gedächtnis relativ kurz, würden Sie sagen?
Nein, das Gedächtnis ist gut, Sie wissen das. Die wissen,
aber es ist mir egal.
Ja, es wird einem, nehme ich an, den Leuten wird es relativ schnell unter dem Druck von, ich muss halt tanken, egal wo sie gehen tanken. Wenn es BP ernst meint, wenn es BP ernst meint mit der Verantwortungsübernahme, dann müsste es jetzt umgehend 10 Milliarden Dollar auf ein Sperrkonto bei der amerikanischen Regierung einzahlen und sagen, das ist für die Behebung vom Schaden. Wir tun selbstverständlich nachschiessen, wenn es mehr braucht. Aber jetzt so tranchenweise und vor allem mit Lippenbekenntnis sagen, wir übernehmen den Schaden. Das ist einfach nur die halbe Miete. Sie müssten jetzt das Geld überweisen, damit der Staat und jeder Fischer sicher ist, dass es wirklich schnell und flexibel, figulant kann eingesetzt werden.
Also Sie würden sagen, BP, Sie stellen doch eine Vertrauensfrage, ob die tatsächlich die Verantwortung so möchten übernehmen, wie Sie es angekündigt haben. Christoph Stückelberger, 10 Milliarden für Sperrkonto, dann wäre es klar, der Konzern würde seine Verantwortung wahrnehmen. Was ist Ihre Einschätzung?
Ich glaube, Ethik hat immer mit Handeln zu tun. Und insofern denke ich schon auf die Worte, die klar sind. Wir übernehmen die Verantwortung, gibt es klare Aussagen. Ist jetzt wichtig, dass entsprechende Daten folgen. Ich glaube, kurzfristig kann man sagen, Schäden übernehmen. Aber mir ist auch wichtig, die langfristige Verantwortung, also zum Beispiel, wo tut man neue Plattformen erstellen? Wie geht man mit Ländern in der dritten Welt um? Die Risiken im Süden sind zum Teil viel grösser, weil eben die Sicherungsmechanismen, wo jetzt da vielleicht nicht funktioniert haben, dort noch viel weniger. Also wir haben einen Haufen Risiken, zum Beispiel in Westafrika, wo jetzt der grosse Boom passiert mit Ölplattformen. Ich bin auf so einer gewesen. Das sind gigantische Risiken. Und das heisst aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt Beyond Oil anschaut, also das Zeitalter nach dem Erdöl, dass man ist, glaube ich, durch die Katastrophen auch bewusst sind, wir können nicht die Erdölreserven, die noch da sind, bis auf den letzten Kubikmeter ausschöpfen, weil mit jedem, je knapper das wird, desto grösser werden die Risiken, weil man muss sparen und man die Preiserhöhung nicht in dem Mass als Konsument wahrscheinlich möchte mittragen. Und dort würde ich erwarten, dass eine Erdölgesellschaft sagt, wir sind uns bewusst, wir und machen das auch in der Öffentlichkeit bekannt, ist zum Teil auch gesagt worden, wir können nicht den letzten Tropfen Erdöl ausbeuten aus Sicherheitsgründen.
Und langsam den Ausstieg planen, würden Sie sagen. Jetzt am Telefon ist
der Urs... Da hat der BP Schritt gemacht, aber ja. Natürlich, jetzt muss es weitergehen, das hat nicht gelangt.
Oder der was? Urs Ecker aus Adliswil ist am Telefon und sein Statement ist, der Betreiber hat eine Verantwortung. Urs Ecker, guten Abend. Urs Ecker? Er ist, glaube ich, nicht am Telefon im Moment. Der Urs Ecker aus Adliswil müsste jetzt am Telefon sein. Guten Abend, Herr Ecker. Sie hören mich nicht.
Oh, ich höre Sie.
Ah, Sie hören mich, aber wir haben Sie nicht gehört. Wunderbar, jetzt hat es noch geklappt.
Jetzt klappt
es. Jawohl, also Sie sind der Meinung, lese ich da, der Betreiber, also BP, hat die Verantwortung. Ist das richtig?
Richtig, und ich habe das schon aus der Runde rausgehört. Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Ich habe das schon rausgehört, dass das auch die Ansicht von der Runde ist. Aber von mir aus gesehen, ich will es mal so sagen, ich weiss nicht, ob der Betrieb sich von den Risiken gar nicht bewusst ist, weil letztendlich, ich wage jetzt mal zu behaupten, es kostet ihn ja nichts. Das kommt mir vor, wie wenn man bei einem Töffel ein bisschen Öl verliert und der Flecken putzt schon irgendjemand weg. Weil die Rückversicherung übernimmt ja den Schaden, letztendlich.
Also kostet nichts, wie meinen Sie das? Also,
ja, ich meine, nein, für den Betreiber von dieser Ölplattform, ob die letztendlich keinen finanziellen Schaden haben, das ist eigentlich auch meine Frage.
Rolf Hartl.
Also der Eigentümer von der Anlage ist versichert. Und da reden wir von einer Schadenssumme, die über die Versicherung und Rückversicherung muss getragen werden, von rund 500 Millionen US-Dollar. Aber BP, wo gesagt hat, sie werden die Folgeschäden übernehmen, ist für diese Schäden nicht versichert, sondern muss die etwa nach heutigem Wissenstand 10 bis 13 Milliarden US-Dollar muss sie aus der eigenen Tasche auf den Tisch legen.
Zufrieden mit der Antwort, Herr Recco?
Nein. Der Schaden, den man da redet, den kann man nicht mit Geld aufwägen. Die zahllosen Tiere und Lebewesen, die da im Wasser schwimmen, der Mensch ist nicht gezwungen, im Wasser zu sein. Mhm. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, schauen Sie sich mal vorstellen, wenn jetzt das Ganze unter dem Packeis passiert wäre. Ich glaube, da sind wir uns einig, was das wäre.
Also es ist vielleicht für Sie, Herr Recker, ein schwacher Trost, aber bei dem Ölunfall, wo 1979 auch im Golf von Mexiko passiert ist, wo gigantisch war, dort hat man, und das hat man in der NZZ am Sonntag, vom letzten Sonntag können anlesen, langfristig hat sich die Natur dort wieder ins Gleichgewicht hineingebracht. Ja. Sie haben recht in Bezug auf Ihre Bemerkung bezüglich der Arktis. Also eine von den Schlussfolgerungen, die man auf jeden Fall in der Branche wird ziehen, ist die, dass die heutige Euphorie bezüglich Vorstoss in die Arktis und Tiefseebohrungen dort muss sicher im Licht von dem, was jetzt da passiert ist, nochmal angeschaut werden. Ich sage nicht, dass man da auf das wird verzichten, aber man wird müssen dort auf jeden Fall Lehren ziehen, weil es ist absolut unbestritten, wenn in der Arktis so etwas passiert, oder dann nachher haben Sie nicht in nützlicher Frist 200 Schiffe und Tausende von Leuten, die dort können, zum Einsatz kommen
können? Ja, und vor allem das Öl, das können Sie nicht mehr führen holen. Das wäre dem vorbei, oder?
Gut, Gott sei Dank ist das nicht passiert. Jetzt im Moment, meine, das ist genug, glaube ich, Katastrophe im Golf von Mexiko. Danke vielmals, Herr Recco, dass Sie angerufen haben. Schönen Abend. Ja, aber eine Frage, die sich schon noch stellt. Sie haben gesagt, ja, man wird dazu kommen, oder andere Massnahmen zu treffen. Wie sehen Sie denn, Kaspar Schuler? Was muss denn Ihrer Meinung nach noch passieren? Also, wir haben von Gesetzen geredet, von gesetzlichen Regelungen.
Ja, erhöhte Standards sind eine Selbstverständlichkeit. Längstens wären es nicht nur wie bei den Tankern, sondern auch bei den Plattformen, Sicherheitsstandards. Der gesunde Menschenverstand sagt, es sollte keine neuen Tiefseebohrungen und Lizenzen dafür geben.
Also gar keine?
Keine neuen Lizenzen und Bohrungen, weil bereits die jetzig bekannten Erdölreserven verlangen nämlich im Übrigen, um unser Klima da draußen über 2 Grad Celsius, wo wir verträgen, zu jagen. Mhm. Also nur schon aus klimaschützerischen Gründen ist das eigentlich ein No-Go. Mhm. Und dann wäre, wie es Herr Hartler gesagt hat, aber wirklich ganz kategorisch, es darf keine Ressourcenausbeutung in der Arktis geben, nicht nur Erdöl, auch Erdgas etc., weil das sind die letzten grossen, intakten Meeresökosysteme, die wir noch haben.
Jetzt am Telefon ist der Walter Kreis aus Conti. Guten Abend, Herr Kreis.
Guten Abend, Wolf.
Was ist Ihr Statement?
Heute ist allgemein anerkannt, dass die Erdölvorräte, die bekannten, noch etwa 40 Jahre langen. Und nun wird die Diskussion zu wenig eindeutig geführt. Man sucht nun mit allen Risiken zusätzliche Vorräte Seite. Und da die Risiken, man sieht jetzt, man geht viel zu grosse ein und tut zu wenig sich darauf ausrichten, das Erdöl zu substituieren, damit man einen Ersatz findet für das Erdöl, dass man das mittel- und längerfristig als Hauptziel nehmen. Die Vorräte gehen zusammen, 40 Jahre ist eine kurze Zeit in der Weltgeschichte, und die Risiken sollte man zurückdämmen, wie es auch vorhin gerade gesagt worden ist, um die Frage, wie können wir das Produkt, das zu Ende geht, substituieren.
Danke vielmals, Walter Kreis. Vielleicht einfach ein Fragezeichen müssen machen, ob es nur 40 Jahre ja, haben noch da als Meinung auseinander. Christoph Stückelberger, vielleicht aber einfach der Punkt, ist unsere Wirtschaft, unsere Energiewirtschaft zu einseitig immer noch auf das Erdöl fixiert, müsste man schon längstens viel mehr in alternative Energien investieren, um ja, das Problem zu lösen.
Ich glaube, das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Wir dürfen gar nicht alles Erdöl, das wir noch haben, ausnutzen, aus den Gründen, die gesagt worden sind, klimarelevant. Das würde aber heissen, die Erdölvereinigungen, die Erdölfirmen, zusammen mit allen anderen müssen zum Beispiel eben in Solar und in alle anderen Sektoren von Alternativenergien, von neuen Lösungen investieren. Wie das ja zum Teil gemacht worden ist, aber jetzt nicht aufhören, sondern im Gegenteil sagen, so eine Katastrophe dazu nutzen, noch stärker wieder dort rein zu investieren.
Am Telefon ist jetzt der Max Frei aus Kehrsatz. Guten Abend, Herr Frei.
Guten Abend miteinander.
Was ist Ihr Statement zum Thema?
Ja, ich habe kein Statement zu machen, sondern ich habe eine Frage.
Umso besser.
Voriges Stichwort Klima gefallen und in dem Zusammenhang hätte ich einfach die Frage wollen stellen, wie das eigentlich ist mit den Auswirkungen von diesen immer grösser werdenden Ölflecken auf dem, im Golf von Mexiko, wo offenbar ja das Klima in der ganzen Welt oder mindestens in Europa stark beeinflusst. Das ist meine Frage.
Danke vielmals, Max Frei, dass Sie angerufen haben. Ich weiss jetzt nicht, wir sind jetzt keine Klimatologen, Fachrunde da, Menschen oder Kaspar Schuler, vielleicht von Greenpeace, können Sie etwas sagen dazu? Weiss man da dazu etwas?
Die direkten klimatologischen Auswirkungen von einem Ölteppich kenne ich auch nicht. Wir wissen ja aber, dass die Armee probiert, zum Teil einen Teil von einem Ölteppich anzuzünden, in die Luft zu jagen, sozusagen. Was natürlich eigentlich auch nur eine Verlagerung vom Problem ist. Und was ganz schlimm ist bei einer Plattformkatastrophe, ist, dass das Erdöl nicht von Anfang an auf der Wasseroberfläche ist, sondern es tritt unten aus. Also es tut zuerst Kleinlebewesen auf dem Meeresgrund massiv beeinträchtigen, dann beim Aufsteigen all die Fische und erst dann ist es an der Meeresoberfläche, wo es auch ist, wenn es ein Tankerunglück ist.
Wir kommen jetzt schon zur Schlussrunde und möchten vielleicht noch zusammenfassend fragen, bringt das Unglück im Golf irgendeiner Form eine Wende? Das ist jetzt in dieser Runde mehrfach angesprochen worden. Rolf Hartl, Geschäftsführer Erdölvereinigung. Was löst das Unglück in der Erdölindustrie aus?
Also ich bin überzeugt, dass das Unglück zum Anlass genommen werden wird, um die Sicherheitsstandards noch weiter zu verbessern und dass man dort einen Schritt vorwärts wird machen. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass wegen dem der Energiehunger von der Welt kleiner wird. Wir werden weiterhin auch in sonnigen Tiefen nach Öl bohren. Der Energie- und Ölbedarf nimmt zu. Und wir können uns mindestens auf kurze Fristen aus nicht leisten, auf sonnige Vorkommen und Nutzbarmachung von sonnigen Vorkommen zu verzichten.
Man kann es im Moment nicht verzichten. Kaspar Schuler, Leiter Klima und Energie von Greenpeace Schweiz. Der Hartl hat gesagt, jetzt ist im Schlussstatement, der Energiebedarf steigt. Bringt aus Ihrer Sicht das Unglück möglicherweise der alternativen Energien, der umweltfreundlicheren Energien einen Schub?
Ich hoffe es, weil ich annehme, dass alle Leute sich einmal mehr bewusst worden sind, von was für einem hochproblematischen Energieträger wir abhängig sind. Wir alle können den Investitionsfranken nur einmal ausgeben, als Private wie als Unternehmer. Und wenn wir jetzt alle zusammen unsere Franken in die erneuerbaren Energien und vor allem auch in die Energieeffizienz investieren, dann machen wir genau die Kehrtwende, die möglich ist und die gemacht werden muss.
Christoph Stückelberger, Ethika, was haben Sie das Gefühl? Gibt das Unglück vielleicht einen gewissen Lärmeffekt, wenn wir auch nicht ganz auf die Alternativen schon schnell umsteigen können, aber immerhin einen Lärmeffekt, dass in der Ölbranche in Zukunft höhere Standards gelten?
Es ist zu hoffen, Man müssen lernen davon, man müssen einen Schritt machen in Richtung erneuerbare Energien, weg vom Erdöl, und man müssen unser Gedächtnis erneuern, immer wieder durch so Katastrophen sagen, nein, es darf nicht nochmal passieren. Das heisst aber auch, weltweit informieren zum Beispiel und euch selber. Und Standards, freiwillige Standards, politische Gesetzgebungen, haftrechtliche Standards, all die Massnahmen müssen zusammen ein Paket schnüren, wo wir damit können, Fortschritt machen und lernen.
Die Ölpest im Golf von Mexiko ist ein Thema, das uns leider in der nächsten Zeit erhalten bleibt. Die Katastrophe dort ist nicht vorbei. Das Wichtigste ist sicher im Moment, dass das Öl gestoppt werden kann, das immer noch ausläuft, und dann natürlich, dass der Ölteppich eingedämmt werden kann. Noch besteht die Hoffnung, dass der Teppich Küste im Süden der USA und vor allem das Mississippi-Delta nicht nachhaltig schädigt. In dem Sinn, besten Dank den Gästen in der Runde.
Das ist der Doppelpunkt, das Doppelpunkt Forum, heute geleitet vom Felix Münger. Gäste von Felix Münger sind sie, der Christoph Stückelberger, Direktor von globeethics.net, der Rolf Hartl, Geschäftsführer von der Erdölvereinigung, und der Kaspar Schuller von Greenpeace Schweiz. Die Sendung können Sie nochmal hören im Internet unter drs1.ch. Wir offerieren Ihnen die CD auch als CD natürlich. Als CD können Sie sie bestellen. Und das ist die Adresse dazu, 0848 840 800. Das müsste Sie machen ab morgen bis nächsten Dienstagabend zu Bürozeiten, also von morgen um 8 Uhr bis zum Abend um 6 Uhr. 0848 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.